Inside Red Bull Bora Hansgrohe, der Podcast von UVB Online zur Tour de France. 3 Wochen begleiten wir mit dem Teammanager Ralf Denk das größte und erfolgreichste deutsche Radsportteam durch die Frankreich-Rundfahrt. Ihr habt Fragen an Ralf Denk? Schickt sie an tobias.ruf@uvbmedia.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Richard Carapaz gewinnt die 20. Etappe der Tour de France nach einem dramatischen Finish. Remco Evenepoel sichert Platz 2 der Gesamtwertung ab und wird auch Zweiter in Alpe d'Huez. Red Bull Bora Hansgrohe prägt diese Etappe entscheidend mit. Und darüber sprechen wir wie immer mit dem Teammanager. Servus nach Frankreich an Ralf Denk.
Servus und schöne Grüße nach Rosenheim.
Also es liest sich ja toll. Platz 2 der Gesamtwertung ist abgesichert. Remco wird starker Zweiter in Alpe d'Huez. Ist ein weinendes Auge mit dabei. Er hat sich selbst wahnsinnig geärgert im Ziel, denn da hätte der Etappensieg schon drin sein können. Wie bewertest du es?
Ja, also wir sind super happy mit der Etappe. Die ganze Mannschaft hat einen tollen Job gemacht. Wir waren mit Jai Hindley vertreten in der Spitzengruppe. Wir hatten lange Zeit Maxime van den Gils und auch Mattia Cattaneo bei Remco über den Galibier und dann noch auf der Abfahrt nach dem Galibier. So, also die Mannschaft ist wirklich geschlossen, sehr, sehr gut gefahren. Man kann jetzt natürlich lange diskutieren, hätten wir Jai eher zurückholen können, dass er das Tempo übernimmt, dass wir schneller die Spitzengruppe einholen, weil Carapaz hat ja aus der Spitzengruppe heute gewonnen. Hätte Remco persönlich eher losfahren sollen? Ja, alles kann man alles diskutieren, aber unser primäres Ziel war ja, den zweiten Platz in der Gesamtwertung zu sichern. Wir hätten mehr Risiko gehen können für diesen Etappensieg. Hätten wir wahrscheinlich auch, wenn wir nicht schon 2 in der Tasche hätten. Es ist immer schön, eine Etappe bei der Tour de France zu gewinnen, aber im Endeffekt, ob du 2 oder 3 gewinnst, ja, kann man diskutieren. Aber wir hätten auch viel mehr Risiko gehen müssen. Entweder, dass Remco vielleicht doch noch Schwierigkeiten kriegt oder dass wir auf der Abfahrt alles rausholen müssen. Und wie gefährlich die Abfahrt war, haben wir an den Malheurs von Sepp Kuss gesehen.
Ganz genau, über den sprechen wir dann gleich noch. Also, es steht ein sehr positives Fazit unter dem Strich. Lass uns kurz bei Remco bleiben, was so mein Gedanke jetzt war. Ich muss zugestehen, ich bin tatsächlich überrascht von der Performance im Hochgebirge. Ist das der stärkste Remco Evenepoel seiner bisherigen Karriere?
Das würde ich schon sagen, weil er war ja vor 2 Jahren schon mal Dritter hier bei der Tour de France. Aber auch die letzten 2 Jahre ist das gesamte Niveau im Profiradsport nochmal gestiegen. Das heißt, auch Remco wäre mit der Leistung vor 2 Jahren heute weder Zweiter noch Dritter geworden. Und deswegen kann man schon sagen, das ist der stärkste Remco im Hochgebirge, was wir jemals gesehen haben. Er hat seine Zeitfahrqualitäten nicht verloren, weil er hat auch das Zeitfahren hier gewonnen. Und alles in allem kann ich da nur ein Riesenkompliment an mein Performance-Team machen, die wo aus dem Remco das aktuell Beste rausgeholt haben.
Dem schließe ich mich an. Die härteste Bergetappe der Tourgeschichte, so hat es Tourdirektor Christian Prudhomme gesagt. Wie viel Anspannung fällt denn nach so einem Tag ab? Ich bin mir sehr sicher, dieser Tag, der 25. Juli, über den habt ihr sehr, sehr viel gesprochen in den letzten Wochen. Gehe ich richtig mit der Annahme? Wie viel Druck fällt ab, Ralf?
Ja, also es fällt noch gar nicht so viel Druck ab, weil wir haben morgen richtig Radrennen in Paris. Erst dann ist die Tour de France vorbei. Auch die Aussage, dass das jetzt heute die härteste Bergetappe ever war, der Tour de France, gehe ich jetzt nicht ganz mit. Es waren 5000 Höhenmeter. Aber es waren auch nur in Anführungsstrichen 170 oder 180 Kilometer. Ich vermisse so ein bisschen das Oldschool-Cycling, wie man schon schön sagt. Auch einmal eine Bergetappe wieder über 220, 230 Kilometer. Aber egal, es war super hart, es war heiß und unsere Mannschaft war auf höchstem Niveau. Und schlussendlich geht es um das.
Genau, sprechen wir gleich über die Mannschaft und das Niveau. Da habe ich auch noch eine Frage an dich. Zunächst zur strategischen Ausrichtung. Jai Hindley war sehr, sehr lange ganz vorne mit dabei. War denn die Priorität oder war auch ein Gedanke zu sagen, wir platzieren Chai da vorne, damit er vielleicht sogar auf Etappensieg gehen kann? Oder war primär die Idee, ihn als Relaisstation dann für Remco Evenepoel zu positionieren?
Also zuerst mal ein großes Kompliment an Chai, dass er den Sprung in die Spitzengruppe geschafft hat heute. Es war ja nicht so ein Wünsch dir was, ich gehe mal heute in die Spitzengruppe, weil die ist zum Aufstieg zum Col de Croisefer entstanden, diese Spitzengruppe, und da ging es nur, wie gut du bist. Und Chai war da richtig gut und konnte mitfahren. Dann waren für uns zwei Punkte, die offen waren. Ist Chai stark genug, um den Etappensieg zu holen? Das war er heute nicht. Ein Carapaz und auch ein Sepp Kuss waren am Finalanstieg besser. Aber er war sehr, sehr wichtig als Relaisstation. Und wir haben Nanchai Hindley auch ein Stück weit zurückbeordert. Als wir gesehen haben, er kann die Etappe nicht gewinnen, dann haben wir ihn zurückgeholt. Dann hat er die Tempoarbeit für Remco gemacht in der Remco Pogacar-Gruppe. Und es hätte ja fast gereicht, dass Remco dann noch nach vorne kommt.
Chai Hindley, ein starker Maxim van Gils, Remco Evenepoel. Zu Beginn der Tour hat man vor allem die beiden Erstgenannten, finde ich, noch nicht so stark gesehen. Also man kann sich offensichtlich während der Tour de France stärker fahren. Erklär uns dieses Phänomen mal bitte.
Ja, also dass Leute während einer Landesrundfahrt über 3 Wochen besser werden, da musst du massives Talent haben. Ich glaube mal 99% der Erdbevölkerung wird eher schlechter, wenn sie 3 Wochen am Stück Radrennen fahren. Aber das sind eben genau die Beispiele, warum das diese Jungs auch Berufsradfahrer geworden sind, weil die eben das Talent haben, dass sie sich so ein Stück weit, sagt man das in unserer Sprache, einrollen. Und wenn man mal auf Maxim eingeht, der hat in der ersten Woche massiv mit der Hitze zu kämpfen. Er ist in die Hitze 30 Grad plus nicht verliebt. Ihm fällt es eher schwer, da Höchstleistung zu bringen. Und Chai Hindley hat zwischen Giro Italia und Tour de France vielleicht nicht ganz so intensiv trainiert, weil er sich ja auch noch vom Giro Italia erholen müssen. Und deswegen ist er in der letzten Woche stärker geworden. Aber es war auch ein Stück weit Strategie von uns, weil wir gewusst haben, dieses finale Wochenende wird definitiv die Entscheidung bringen für das Podium hier bei der Tour de France. Und deswegen brauchten wir jeden Mann hier auf höchstem Niveau. Und ich glaube, unserem Performance-Team ist es sehr gut gelungen.
Kommen wir kurz zum heutigen Sieger. Der ist nämlich auch so einer, der gefühlt immer stärker wird. Richard Carapaz gewinnt seine zweite Etappe bei dieser Tour und sichert sich auch das Bergtrikot. Und dann ist ja noch diese Geschichte mit Sepp Kuss. Also wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Der war eigentlich der stärkste Kletterer heute, sah auch stärker aus als Carapaz, stürzt dann zweimal innerhalb weniger Minuten. Leidet man damit mit den Kollegen von Wismar?
Ja, schon, weil also erstens ist Sepp Kuss ein großartiger Rennfahrer, ein großartiger Charakter. Und der zweite Sturz war ja eigentlich brandgefährlich. Gell? Also er wäre ja fast neben dem Fangzaun gelandet und da wäre es weit in die Tiefe runtergegangen. Also sind wir mal froh, dass der da oben hängen geblieben ist. Aber wie gesagt, wir haben vorher auch kurz über die kleine Abfahrt vorm Ziel gesprochen, wie gefährlich die war. Und wir vom ganzen Mitarbeiterteam haben auch die Etappe am Bildschirm verfolgt. Wir hatten schon auch ein bisschen Bauchweh. Nicht, dass sich Remco hier noch irgendwo einbohrt. Und dann ist alles vorbei. Und uns war das lieber, dass wir da auf Nummer sicher gegangen sind und dass Remco dann nicht alles riskiert hat für den Etappensieg, aber und eher an den zweiten Platz der Gesamtwertung gedacht hat.
Und da steht er jetzt hinter Tadej Pogacar vor Isaac Del Toro. Wenn in Paris nichts Außergewöhnliches mehr passiert, ist das Podium der Tour de France 2026. Pogacar wird ja oft mit Eddy Merckx verglichen. Jener Eddy Merckx wurde der Kannibale genannt. Wenn ich mir aber das Vorgehen und das Verhalten und dieses Teamplay von Tadej Pogacar bei dieser Tour anschaue, dann hat es mal so gar nicht mit Kannibale zu tun. Also ich finde es schon krass, wie er sich in den Dienst seines Freundes und Teamkollegen Isaac Del Toro gestellt hat.
Ja, schön, dass so eine richtige Männerfreundschaft doch dann gut funktioniert. Isaac Del Toro wird ja so ein Stück weit als Thronfolger von Pogacar im Team UAE Emirates gesehen. Und Isaac Del Toro hat viel schon für Tadej Pogacar geleistet, nicht nur bei dieser Tour de France, sondern die letzten 2 Jahre. Und wenn Tadej Pogacar dann aber auch was zurückgibt, dann sieht man mal, was er eigentlich als Sportler für Klasse hat, aber auch als Mensch.
Hundertprozentige Zustimmung. So, apropos Mensch, auch Radsportler sind Menschen und Menschen müssen ab und zu, wenn was gelungen, wenn was vollbracht ist, dürfen sich's auch mal gut gehen lassen. Erzähl uns doch kurz, morgen ist Radrennen in Paris, darüber sprechen wir gleich noch, da gibt's nämlich auch Änderungen. Aber nach diesem Radrennen findet traditionell eure Abschlussfeier statt. Wo wird denn gefeiert in diesem Jahr?
Ja, wir haben was Neues und erstes Mal auch organisiert vom Team, von uns. Wir haben eine schöne Location oben am Montmartre angemietet und wir haben da 350 Plätze vergeben an Partner, aber auch an Freunde des Teams. Und auch die Rennfahrer, die Familien der Rennfahrer werden dabei sein. Und die Event-Location hat schon auf während dem Rennen. Das heißt, unsere Partner können da schon während dem Rennen quasi das Rennen verfolgen. Und das ist direkt an der Strecke am Montmartre oben. Und dann nach dem Zieleinlauf werden auch noch die Rennfahrer dazu stoßen. Und somit werden wir morgen da gemeinsam den Nachmittag, den Abend verbringen. Und wahrscheinlich geht es dann sogar bis in die Nacht hinein.
Wie lang? Ja, genau. Wollte ich fragen, wie lange geht denn sowas? Bis in die Nacht? Ist es 2 Uhr? Ist es 4 Uhr?
Ja, für mich wird es definitiv nicht so lang gehen. Vielleicht für den einen oder anderen schon. Aber man muss auch überlegen, es ist am Montag ja nicht vorbei. Es müssen alle Fahrzeuge, und es ist eine Menge Fahrzeuge, müssen zurückgebracht werden zu unserem Standort. Und auch ein Remco muss schon wieder nach Belgien, weil er fährt am Montag und am Dienstag auch dort Radrennen.
Na, so schaut's aus im Radsportzirkus. Ich kenne es von Olympischen Spielen. Da habe ich es öfter selber auch miterleben dürfen, dass in dem deutschen Haus dann mal Sportler aus Norwegen, aus Österreich gekommen sind. Gibt es sowas bei einer Tour de France Abschlussfeier, dass mal von einem anderen Team jemand vorbeischaut, oder ist das wirklich der Inner Circle?
Ja, ist eher der Inner Circle, weil die Momente, und ich habe es ja gerade erwähnt, Remco fährt am Montag und am Dienstag schon wieder Kriterium in Belgien. Unser Personal hat am Montag nicht einfach frei, sondern die müssen die ganzen Fahrzeuge zurückbringen nach Raubling. Wir haben am nächsten Samstag, wo auch Remco Evenepoel wieder fährt, das nächste World Tour Rennen in San Sebastian im Baskenland. Wir können eigentlich nicht so wirklich jetzt, sage ich einmal, auf den Putz hauen, weil wir haben viel zu viel noch zu tun. Und das machen wir dann eher bei der Abschlussfeier nach der Saison. Also wir freuen uns auf einen schönen Abend, aber ich glaube, der wird nicht so exzessiv.
Genau.
Richtig. Der würde vielleicht dann mal exzessiv werden, wenn wir wirklich mal die Tour de France gewinnen.
Okay, gut. Schauen wir auf Sonntag, schauen wir auf das Finale. Letzte Etappe. Jetzt sorgen die Waldbrände wieder für Änderungen. Also mein Stand, Ralf, korrigiere mich, wenn du weitere oder andere Informationen hast. Also statt 132 Kilometer sind es 89 Kilometer. Die Teampräsentation findet im ursprünglichen Startort, Thoiry, statt. Dann werden die Fahrer per Bus ins Umland von Paris gebracht und es wird quasi nur in Paris diese 89 Kilometer gefahren. Start ist 17.50 Uhr. Es gibt 2 extra Runden auf den Champs-Élysées. Montmartre bleibt im Programm. Ist das der aktuelle Stand?
Ja, das ist auch das, was wir aktuell zugespielt gekriegt haben vom Veranstalter. Und ja, es ist jetzt, wie es ist. Man braucht immer eine gewisse Flexibilität. Und wenn sich jetzt auf der 21. Etappe noch eine Kleinigkeit ändert, dann macht das Kraut jetzt nicht mehr fett vom Anstrengungsniveau hier bei der Tour de France. Es waren die letzten Tage sowieso extrem anstrengend und heute haben auch alle nochmal einen langen Autotransfer nach Paris. Also keiner ist heute vor 24 Uhr in Paris, sondern das steht auch noch an. Die Rennfahrer fahren mit dem Zug heute noch nach Paris. Also da wird uns die kleine Änderung morgen auf der Etappe auch nicht umbringen. Wichtig ist, dass wir auf den Champs-Élysées fahren, weil da sind wahnsinnig viele Zuschauer erwartet. Das sind auch die ganzen VIP-Areas vom Veranstalter. Da ist auch unsere eigene VIP-Area. Und von dem her findet das alles statt und wir können gut damit leben.
Okay. Remco und Paris mit Montmartre, da war doch was vor 2 Jahren. Aber geht man das Risiko ein morgen? Das ist ja die Königsfrage. Also vom Profil her kann er ja solche Etappen.
Ja, klar. Er ist ja auf einem ähnlichen Rundkurs Olympiasieger geworden. Das sind natürlich schöne Erinnerungen für Remco. Das hat er auch schon erwähnt. Aber auch morgen wird unser Ansatz sein, ähnlich wie heute, zuerst mal schauen, dass wir relativ gut durchkommen durch die Etappe. Und wenn sich dann eine Gelegenheit ergibt, dass man um den Sieg morgen kämpfen, dann werden wir das schon definitiv tun, weil Remco und sein Team hier sind ja Rennfahrer und Rennfahrer wollen immer um den Sieg kämpfen. Aber primär hat erste Priorität der zweite Gesamtplatz abzusichern und dann schauen wir mal, was möglich ist noch.
Genau, dafür wünsche ich gutes Gelingen und dass wir dann morgen Remco Evenepoel auf dem Podium in Paris auch sehen. An euch die Information, ihr habt gehört, morgen ist in Paris jede Menge los, es wird sehr spät und Ralf, wir wollen dich natürlich bei der Feier nicht stören. Deswegen machen wir es wie die letzten Jahre, Ralf, dass wir beide uns erst am Montag wieder hören. Da machen wir unseren Rückblick auf die Tour de France. Morgen werden mein Moderationskollege Corbinian Sauter und ich auf die Tour de France zurückblicken. Wir haben uns 5 Kategorien überlegt. Was aus unserer Sicht so die Tour ein bisschen geprägt hat in diesem Jahr, ist eine kleine Sonderfolge morgen. Und die gewohnte Stammbesetzung mit Ralf Denk, die gibt es dann am Montag. Ich sage danke für heute. Viel Erfolg für morgen. Viel Spaß dann bei der Feier, wenn hoffentlich alles eingetütet ist. Und bis Montag, lieber Ralf. Danke dir.
Sehr gerne und Servus zurück nach Rosenheim.
Das war die aktuelle Ausgabe von Inside Red Bull Bora Hansgrohe, dem Podcast von OVB Online zur Tour de France. Ihr findet den Podcast bei allen gängigen Podcatchern und auf den Seiten von OVB Media und von Ippen Media. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.